Ja, dann machen wir weiter. Also Sie werden jetzt den hinteren Teil von dem Foliensatz vielleicht ab und zu mal als Referenz brauchen, wenn Sie irgendwelche Aufgaben lösen, bis Sie die Sachen irgendwann auswendig können, weil einige von den Dingen immer wieder auftauchen werden. Also so Sachen wie eine Datei öffnen oder sowas oder einen neuen Prozess erzeugen, das wird sich durch das ganze restliche Semester, wollte ich gerade sagen, also durch die restlichen Tage ziehen. Ich habe irgendwie Standardformulierungen noch für den normalen Rhythmus und nicht für den Blocktermin im Kopf. Ja, deswegen ein paar Sachen werden Sie einfach kennen nach einer Weile und ein paar andere Dinge, die schlagen Sie dann vielleicht in diesem Foliensatz hinten nochmal nach oder gucken in die entsprechenden Manpages, die im System verfügbar sind, nach. Also zunächst geht es kurz um Prozesse. Wir hatten schon darüber gesprochen, es gibt diese Idee, dass Sie eine Hierarchie von Prozessen haben, mit so Vater-Sohn-Beziehungen zwischen Prozessen, die einander erzeugen. Also im Deutschen sagt man in der Regel Vater und Sohn oder Vater und Kind. Das ist also ein bisschen männerlastig. Im Englischen gibt es das Problem nicht. Da heißt es Parent und Child und ist geschlechterneutral. Die Kindprozesse, die sind immer eigenständig. Ja, ich habe ja gesagt, es wird praktisch eine vollständige Kopie von so einem Prozess gemacht, wenn Sie einen Kindprozess erzeugen. Und die sind insofern auch wirklich unabhängig voneinander, dass also keine gemeinsamen Speicherbereiche existieren oder sowas. Ja, ab dem Moment, wo der neue Kindprozess da ist, ist er vollständig losgelöst vom Vater. Wenn er irgendwelche Daten in den Speicher schreibt, landen die nur in seinem eigenen Speicher und nicht im Speicher vom Vaterprozess. Es gibt nur eine Besonderheit, die zwischen Vater und Sohn weiter besteht. Wenn der Sohn sich irgendwann beendet, dann hat er ja so einen Exit-Wert. Ja, das ist im Prinzip nur ein Fehlerstatus. Und dieser Rückgabewert, der kann vom Vater ausgelesen werden. Ja, und damit kann er zum Beispiel gucken, wie erfolgreich die Ausführung von so einem Kindprozess gelaufen ist. Und das macht die Shell zum Beispiel, das, was ich Ihnen vorhin vorgeführt hatte, mit diesen zwei Befehlen, mit so einem Doppel-Und verknüpft, wo der hintere Befehl nur ausgeführt wird, wenn der vordere erfolgreich war. Das ist genau der Mechanismus, den die Shell da einsetzt. Die Funktion ist eben die Fork-Funktion, die dann in letzter Konsequenz den Fork-System-Call ausführt. Und wir haben schon so ein Beispiel dafür gesehen. Deswegen ist das hier wirklich nur im Sinne einer Wiederholung oder Zusammenfassung nochmal auf dieser Folie drauf, was Sie sich einfach merken sollen an der Stelle. Ja, und bei Fork meine ich wirklich, dass Sie es sich merken müssen, weil Sie sonst alle paar Minuten irgendwie was nachschlagen müssen. Fork werden Sie noch 100 Mal schreiben im Rahmen irgendwelcher Übungsaufgaben. Da kommt halt entweder 0 oder nicht 0 raus. Und wenn 0 zurückkommt, dann sind Sie immer in einem Sohnprozess, der gerade neu erzeugt wurde. Und wenn irgendwas ungleich 0 rauskommt, dann sind Sie im Vaterprozess und haben gerade als Rückgabewert die neue Prozess-ID von dem erzeugten Sohn bekommen. Ja? Wenn Sie das irgendwie sich nicht merken können, wo die 0 und wo nicht die 0 ist, dann überlegen Sie sich immer, was ist das sinnvollere Szenario. Na, ist es sinnvoller, dass der Vater die verschiedenen von ihm erzeugten Söhne unterscheiden kann? Die Antwort ist ja, das ist die sinnvolle Variante, deswegen ist es so rum. Oder wäre es sinnvoller, dass der Sohn irgendwie eine Rückgabe, Informationen darüber kriegt, wer sein Vater ist? Das ist nicht so sinnvoll, weil das kann er immer rausfinden. Ja, es gibt eine Funktion, die heißt getParentProcessID, also gib mir die Prozess-ID vom Vaterprozess. Und damit kann man immer bestimmen, wer ist der Vater, weil es eindeutig ist. Andersrum ist es nicht eindeutig. Ja, Sie könnten keine Funktion haben, getChildProcessID, denn es könnte mehrere Children geben und dann ist es nicht eindeutig. Die Kombination Fork und Exec haben wir auch schon gesehen, gerade eben in der Übungsaufgabe. Das ist halt das, was Sie brauchen, wenn Sie ein weiteres Programm starten wollen, irgendwas nachladen wollen von der Platte. Und das läuft immer so ab, dass Sie einen Fork machen und dann im Kind-Prozess das andere Programm nachladen. Ja, theoretisch könnte man das auch andersrum machen. Also Sie könnten, also einen Fork müssen Sie in jedem Fall machen, wenn Sie einen zusätzlichen Prozess haben wollen. Sie könnten natürlich auch im Vaterprozess das externe Programm nachladen und im Kind das ursprüngliche Programm weiterlaufen lassen. Das spricht erstmal nichts dagegen, außer dass es vom Ablauf her irgendwie unlogisch ist, weil dann dieses neu gestartete Programm irgendwann den Rückgabewert kriegen kann von dem Programm, was es gestartet hat. Ja, also der irgendwie verdrehte Welt. Deswegen ist auch da eigentlich die Reihenfolge immer klar. Und bei diesem exec-Aufruf, da sollten Sie sich merken, dass da wirklich eben, wenn das Programm gestartet wird, das vorherlaufende Programm, was gerade noch exec aufgerufen hat, dass das weg ist. Ja? Das ist ersatzlos ersetzt worden, also gestrichen und ersetzt worden durch das nachgeladene Programm. Und deswegen gibt es hier auch keine Rückkehr. Also aus so einem exec-Aufruf können Sie, jedenfalls wenn das funktioniert hat, können Sie nicht zurückkehren. Was Sie natürlich haben können, ist, dass Sie einen ungültigen Programmnamen da reinschreiben, dann kehrt exec mit einem Fehlerwert zurück, weil dann hat es ja nicht funktioniert. Ja? Hat er das Programm nicht nachladen können und dann ist das ursprüngliche Programm noch da, dann müssten Sie an der Stelle den Fehlerwert praktisch abfragen und erkennen, okay, das hat irgendwie nicht gepasst. Ja? In anderen Betriebssystemen, die nicht diese Unix Bauart haben, da gibt es dieses Konzept nicht, dass man mit Fork einen Prozess verdoppelt und dann in einem der beiden ein Programm nachlädt. Das ist so eine reine Unix-Geschichte. Wenn Sie das unter Windows machen wollen, da gibt es einfach diesen Fork-Mechanismus nicht. Ja, also Sie können sowas wie eine Prozessverdopplung unter Windows überhaupt nicht machen. Sie können natürlich trotzdem Programme starten. Dafür gibt es dann zum Beispiel so eine WinExec-Funktion. Da geben Sie einfach an, welches Programm gestartet werden soll und das macht dann alles in einem Rutsch. Das erzeugt einen neuen Prozess und in dem Prozess wird das Programm geladen. Aber diese Möglichkeit des sich Gabelns, dass dann zwei identische Prozesse weiterlaufen, das ist da einfach nicht vorgesehen in Windows. Das ist auch einer der Gründe, weswegen es nicht ganz trivial ist, Unix-Anwendungen auf Windows zu portieren, wenn die nämlich auf diesen Fork-Mechanismus aufsetzen. Die Wait-Funktion haben wir auch schon kurz gesehen, beziehungsweise eine Variante davon. Wir haben Wait-Pip gesehen. Das war eine Funktion, wo man angeben kann, auf welchen Prozess man warten will. Wait ist ein bisschen allgemeiner. Das wartet einfach auf irgendeinen Kind-Prozess. Ja, also wenn Sie drei Prozesse mit Fork erzeugen aus dem laufenden Hauptprozess, sage ich mal, heraus und Sie rufen dann Wait auf, dann wartet das Programm einfach, oder der Prozess wartet, bis irgendeins von den drei Kindern sich beendet. Sie können dann auch nicht so einfach erkennen, welches jetzt fertig geworden ist. Ja, es gibt immer noch Möglichkeiten, das dann rauszufinden, aber mit WaitPit können Sie praktisch gezielt sagen, von den drei Kindern will ich darauf warten, dass das erste fertig wird. Sie können sich auch davon überzeugen, dass Fork tatsächlich diese Prozessverdopplung macht. Wenn Sie ein kleines Programm schreiben, wie wir das eben gesehen haben, was eben so ein Kindprozess erzeugt, und dann in die Prozessliste reingucken. Das klassische Tool dafür heißt PS. Ja, das ist hier der untere Aufruf. Und wenn Sie da mit Hilfe von so einem Filter sich nur die Programme anzeigen lassen oder die Prozesse, die den passenden Namen haben, in dem Fall habe ich das Programm SimpleFork genannt, einfacher Fork-Programm, dann sehen Sie, das taucht zweimal auf. Ja, steht zweimal in der Prozessliste, weil am Anfang, als Sie es gestartet haben, war es ein Prozess, der hat dann einmal Fork gemacht und sich damit verdoppelt. Und alternativ können Sie unter Linux auch das Tool PS3 verwenden. Das macht Ihnen so eine pseudografische Darstellung der Baumstruktur. Das ist jetzt hier nicht wirklich zu erkennen. Ich meine, Sie sehen diese ASCII-Grafikelemente mit den Minuszeichen da drin. Ich mache es mal eben in der virtuellen Maschine. Ja, dann sehen Sie, wenn ich ein bisschen zurückscrolle, dass das hier links oben mit dem Init-Prozess losgeht. Und dann sieht man hier so die Verästelungen. Ja, hier gibt es einen Prozess, der hat dann hier nochmal einen Kind-Prozess. Hier kann man schöner sehen, dass da auch nochmal so Teilbäume entstehen können, wenn halt dann einzelne Kind-Prozesse wieder mehrere Kind-Prozesse erzeugen und so weiter. Diese Ansicht mit PS3 ist manchmal ganz hilfreich, wenn man sich einen Überblick verschaffen will, wer hat eigentlich was gestartet. Ja, die Informationen können Sie auch über das normale PS-Tool kriegen, indem Sie sich für jeden Prozess die Prozess-ID und auch die Vaterprozess-ID ausgeben lassen, aber dann müssten Sie das praktisch selber zusammenstückeln. Ja, dann müssten Sie immer zur Vaterprozess-ID, die Sie gefunden haben, dann den Eintrag suchen, wo diese Nummer die Prozess-ID ist. Und das Also bei einer langen Prozessliste könnte das ein bisschen umständlich werden. Deswegen ist da sowas wie PS3 ganz, ganz nett, ja, weil Sie auf einen Blick die Zusammenhänge sehen können. Genau. Und eine Sache, die jetzt ganz am Ende auch nochmal kommt zum Thema Fehlerbehandlung. Wann immer Sie so eine Systemfunktion aufrufen, die dann im nächsten Schritt einen System Call machen wird, sollten Sie anschließend überprüfen, ob das auch erfolgreich war. Fast alle von diesen Funktionen arbeiten so, dass die einen Rückgabewert haben und der sollte 0 sein. Ja, wenn der nicht 0 ist, dann ist das, also in vielen Fällen, nicht alle Funktionen, aber bei vielen Funktionen ist es so, wenn da was anderes als 0 zurückkommt, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es einen Fehler gegeben hat. Ja? Manchmal sind es auch negative Zahlen, die zurückkommen, die auf einen Fehler hindeuten. Da muss man immer in die Handbuchseiten reinschauen, was jetzt da genau die Regel ist. Und wenn Sie so einen Fehlercode sehen, dann sollten Sie den auch irgendwie behandeln. Ja? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das sehen wir nachher nochmal etwas ausführlicher, aber hier ist schon mal ein Beispiel. Wenn Sie einen exec gemacht haben, und hier habe ich mich extra verschrieben, also ich wollte das Programm ls ausführen eigentlich und habe es xls genannt, das gibt es nicht, dann kann das exec natürlich nicht erfolgreich sein, ja, es kann nicht funktionieren. Und dann kann man mit p-error eine generische Fehlermeldung ausgeben. Ja, das sehen Sie, da kommt dann hier sowas wie no such file or directory. In dem Fall ist es englischsprachig. Wenn das Linux-System konfiguriert ist, deutsche Fehlermeldungen auszugeben, kommt entsprechend keine Datei oder Verzeichnis oder ich glaube Datei oder Verzeichnis nicht gefunden ist der deutsche Fehlermeldungstext. Und gleichzeitig wird auch noch so eine globale Variable erno gesetzt. Die muss man sich aber unmittelbar nach so einem Aufruf kopieren, weil schon beim nächsten Befehl, den man ausführt, wird die wieder zurückgesetzt. Ja, deswegen habe ich hier in dem kleinen Programmausschnitt erno kopiert in eine lokale erno2-Variable, die einfach den Wert zwischenspeichert und die dann hier nochmal ergänzend ausgegeben. Da sehen Sie in dem Beispiel, da kommt halt eine Fehlernummer von 2 zurück und da könnten Sie jetzt irgendwo nachschlagen, wieder in einem Verzeichnis und schauen, was ist 2 für eine Fehlermeldung, ja, oder für einen Fehlercode. Das steht halt genau für dieses Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. Deswegen, je nachdem, ob Sie das Programm einfach abbrechen wollen an der Stelle, dann können Sie einfach p-error verwenden und dann mit exit aus dem Programm rausgehen. Ja, dann kriegen Sie die generische Fehlermeldung. Oder Sie werten den Fehlercode von Hand aus und entscheiden dann, was Sie machen. In manchen Fällen, wenn irgendwas fehlschlägt, kann es auch verschiedene Gründe haben. Dieser exec hier, der ist jetzt in dem Fall fehlgeschlagen, weil es die Datei nicht gab. Aber der hätte natürlich auch aus einem anderen Grund fehlschlagen können, zum Beispiel, weil die Datei zwar da ist, aber nicht ausführbar. Oder weil sie da und ausführbar ist, Ihnen aber nicht gehört. Ja?
Wie ist es, wenn das jetzt erfolgreich gelaufen, also
wenn das exec funktioniert hätte?
Genau, funktioniert hätte. Gibt es dann Error Number irgendwie grundsätzlich gesetzt oder P-Error?
Nee, das ist genau die Geschichte. Wenn, was ich vorhin gesagt habe, wenn Sie den exec hier ausführen, dann wird der Teil hier hinter wird gar nicht mehr erreicht. Ja? Weil ein erfolgreich laufender exec ersetzt den aufrufenden Prozess, da drin den Programmcode, durch das nachzuladende Programm. Und dieses Programm, was Sie hier sehen, ist dann gar nicht mehr da. Deswegen bei allen anderen System Calls würde man immer eine Fallunterscheidung machen. Man würde den System Call machen und dann würde man den Rückgabewert von dem System Call prüfen oder irgendwie anders herausfinden, war ein Fehler da und dann zum Beispiel erno auswerten, aber das ist der eine Fall, wo Sie das nicht machen müssen. Ja, wenn Sie es schaffen, hinter den exec-Aufruf zu kommen, dann wissen Sie, dass irgendwas schiefgegangen ist, sonst wären Sie da nicht gelandet. Ja, und dann, deswegen können Sie dann direkt in die Detailauswertung einsteigen. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, alle Kind-Prozesse abzubrechen und da passieren verschiedene Dinge. Nehmen wir an, Sie haben eine Shell und haben daraus verschiedene Programme gestartet, die irgendwie unabhängig von der Shell jetzt noch laufen und Sie gehen mit Exit aus der Shell raus, dann werden die Kindprozesse nicht automatisch abgebrochen, ja? Obwohl deren Vaterprozess verschwindet, dadurch, dass die Shell halt verschwindet als Prozess, laufen die trotzdem weiter. Das liegt daran, dass die Shell darauf vorbereitet ist und extra den Kindprozessen sagt, ihr könnt weiterlaufen. Aber der Normalfall ist praktisch, wenn Sie irgendwo in der Mitte vom Prozessbaum einen Prozess wegnehmen, gewaltsam, dass dann der ganze Unterbaum kaputt gemacht wird. Also alles, was da an Kindern und Kindeskindern irgendwie erzeugt worden ist, das wird alles dann in einem Rutsch abgebrochen. Das kann man auch schön beobachten, wenn man hier zum Beispiel, so, wenn ich hier so ein neues Terminalfenster aufmache, ja, das ist jetzt ein kleines, Sie brauchen nicht lesen können, was da drin steht, das ist viel zu klein, die Schrift, aber es ist auch so ein Terminalfenster mit einer Shell drin und aus diesem kleinen Fenster heraus starte ich jetzt mal einen Editor, so, und dann eins meiner liebsten Demo-Programme, XEyes. Ja, das kann man jetzt nicht verschieben, aber das ist einfach so ein Ding, das legt sich irgendwo hin und folgt den Mausbewegungen. Ja. Können Sie auch mehrere von starten, aber ich glaube, ich kann die nicht verschieben hier drin, weil ich keine mittlere Maustaste habe. Jedenfalls, die sind jetzt alle da und sind auch aktiv. Ja, ich kann auch hier in den Editor reingehen und da irgendwas tippen, der funktioniert also. Und was ich jetzt mal mache, ist, ich schließe dieses Terminalfenster gewaltsam, indem ich auf die Schließen-Schaltfläche klicke. Ja? Und schwupp, haben Sie gesehen, alle Kindprozesse sind verschwunden. Also, weil ich nicht ordentlich aus der Shell rausgegangen bin, ich bin da nicht mit Exit rausgegangen, ja? Dann hätte die Shell gesagt, ah, ich habe noch Kindprozesse, ich sage denen schnell Bescheid, ich bin weg. Und dann können die weiterlaufen. Und in dem Szenario, wo Sie einfach das Fenster gewaltsam schließen, es ist kein ordentlicher Ausstieg aus der Shell, dann greift praktisch der allgemeine Mechanismus, das Betriebssystem stellt fest, na, da ist ein Prozess weggegangen, der hatte noch Kindprozesse, die haue ich auch alle weg. Was wollte ich hier erzählen? Ich weiß nicht mehr, was ich hier erzählen wollte, deswegen überspringe ich die Folie einfach. Der nächste Punkt ist, wie finden Sie zu solchen Sachen die Informationen? Ich hatte auf die Handbuchseiten, die im System liegen, schon mal hingewiesen. Und wenn Sie über so eine Funktion wie fork was erfahren wollen, dann können Sie einfach mal versuchen, man fork einzugeben. Ja, und manchmal muss man dazu noch eine Handbuchseite angeben. Hier jetzt in dem Fall bei manfork, da funktioniert es direkt so. Ja, da kommt halt eine Beschreibung, wie die Funktion aussieht. Die ist denkbar einfach. Fork nimmt nie ein Argument und gibt halt einen Integer zurück. Und in der weiteren Erklärung steht jetzt drin, was das bedeutet, was da als Rückgabewert rauskommt. Ja, andere Funktionen sind etwas komplexer. Wenn Sie zum Beispiel die zu open suchen, gibt es die hier nicht? Doch. Dann sehen Sie hier, Open gibt es zum Beispiel in zwei Varianten. Das kann einmal zwei Argumente nehmen und einmal kann es drei Argumente nehmen. Je nachdem, was Sie damit machen wollen. Die Variante mit drei Argumenten brauchen Sie fürs Dateierzeugen. Und dann ist auch die Beschreibung etwas komplexer. Teilweise ist es ein halbes Buch, was da hinten in der Manpage drin steht. Da sind dann manchmal auch Anwendungsbeispiele drin, mögliche Fehlerszenarien sind beschrieben, generell alles, was schief gehen kann beim Versuch, die Funktion zu verwenden, steht drin, auch was für Fehler dann als Code in Erno, ja, in dieser Erno-Variable drinstehen können und da kriegen Sie praktisch alles, ja, was an Informationen vorhanden ist über die jeweilige Funktion. Und es kann Ihnen eben passieren, wenn Sie so einen Funktionsnamen haben und einfach nur Man-Funktionsname eingeben, dass Sie dann irgendeine obskure Ausgabe kriegen, wie zum Beispiel die Beschreibung einer gleichnamigen Perl-Funktion. Ja, dann sind Sie in dem falschen Bereich der Handbuchseiten gelandet und müssen dann zwischen dem Man-Befehl und die Funktion noch die Nummer des Handbuchs sozusagen reinschreiben. Das ist für die Sachen, die wir hier betrachten, in der Regel die 2 oder die 3. Ja. Und wenn Sie zum Beispiel zu exec sich die Informationen anschauen, da haben wir ja bisher nur eine Variante von gesehen in dem einer Übungsaufgabe, wo wir so ein Array von Argumenten aufgebaut haben, dann werden Sie sehen, das ist eine ganze Familie von exec-Funktionen, die sich alle in den Buchstaben unterscheiden, die hinten am exec noch dranhängen. Ja? Und ich gehe jetzt nicht durch diese Liste komplett durch, das können Sie sich irgendwann mal durchlesen, aber im Wesentlichen geht es darum, wenn da irgendwo ein L drin auftaucht, hinter dem exec, dann sind alle Argumente als einzelne Strings und separate Argumente im Aufruf anzugeben. Also dann können Sie sowas machen wie execl, Programmname, Komma, erstes Argument in Anführungszeichen, Komma, zweites Argument in Anführungszeichen und so weiter bis zum letzten Argument. Ja, das ist praktisch, wenn Sie ein fest definiertes Kommando, was Sie ausführen wollen, über exec starten wollen. Wenn Sie genau wissen, ich will das jetzt mit diesen drei Argumenten aufrufen. Wenn Sie vorher nicht wissen, wie lang das ist, weil Sie zum Beispiel so eine Shell programmieren, dann muss es ja variabel sein. Dann kann es sein, dass das Kommando mal mit 3, mal mit 8 Argumenten aufgerufen wird. Dann müssen Sie so ein Array aufbauen und dafür sind diese ganzen exec-v-Geschichten da. Also alles, was ein V hinter dem exec stehen hat. Ich denke, das V für Vektor steht. Ja? Und dann gibt es noch etwas, was interessant ist, das kleine p. Das kann sowohl hier bei execl hinten dranhängen oder bei execv hinten dranhängen. Und ob Sie das P haben oder nicht, das macht den Unterschied, ob Sie beim Programmnamen den vollen Pfad zum Programm angeben müssen, also sowas wie User bin ls, ja, um das Programm genau an der Stelle zu starten, oder ob Sie einfach nur ls da reinschreiben und dann denselben Mechanismus nutzen, den auch die Shell verwendet, dass sie nämlich in verschiedenen Verzeichnissen sucht, liegt da irgendwo ein ausführbares Programm, was diesen Namen hat. Ja. Und die Dinger, die ein P drinstehen haben, wo ist es? Hier, die ein P drinstehen haben, die werten praktisch so eine Pfadvariable aus und gucken in verschiedene Ordner rein. Und die, die das nicht haben, da wird erwartet, dass sie den absoluten Pfad angeben. Zu Wait hatten wir auch kurz drüber gesprochen. Es gibt dieses generische Wait, was auf beliebige Sachen wartet, ja, also auf einen beliebigen Kindprozess, der sich beendet. Dann gibt es dieses Wait Pit. Da müssen Sie eine Prozess-ID angeben und dann wartet das Ding genau, bis dieser angegebene Prozess fertig wird. Sie können da auch als Nummer eine minus 1 reintun, dann wird wieder auf einen beliebigen Kindprozess gewartet. Das heißt, dann ist es dasselbe wie beim einfachen Wait. Und dann gibt es noch so Besonderheiten, Sie können darauf warten, dass aus einer bestimmten Gruppe von Prozessen irgendwas fertig wird. Das werden wir aber nicht brauchen hier. Ja. Und es gibt dann in beiden Aufrufen, egal ob Sie Wait oder WaitBit verwenden, gibt es die Möglichkeit, eine Statusvariable mit Inhalt füllen zu lassen. Das heißt, das Ding wartet ja zum einen und wenn es fertig ist mit Warten, dann ist ja irgendein Prozess beendet worden und der hat einen Rückgabewert gehabt und den können Sie anschließend aus der Statusvariable auslesen. Und die enthält leider nicht einfach die Nummer, die Sie bei Exit oder Return angegeben haben, sondern ist etwas komplizierter aufgebaut. Da sprechen wir ein andermal drüber, wenn wir speziell diesen Wait-Mechanismus nochmal besprechen werden. Denn da können auch noch Fehlercodes drinstehen, die vom Betriebssystem kommen, wenn zum Beispiel das Betriebssystem selber einen Prozess abgebrochen hat. Das ist dann ein unfreiwilliges Prozessende und das wird anders behandelt. Ja, dann kommen wir zu den Dateizugriffen. Es geht jetzt nur noch um Dateizugriff und um Fehlerbehandlung nochmal ausführlicher. Ich sehe schon, wir werden heute wohl nicht mehr mit dem Aufgabenblatt, mit dem dritten anfangen können, aber die Folien kriegen wir auf jeden Fall noch durch heute. Um Dateien zu öffnen, gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn die schon vorhanden sind, können Sie Open dafür verwenden. Und wenn es sie noch nicht gibt, haben Sie die Wahl. Dann können Sie die einfacher zu verwendende Create-Funktion benutzen oder auch Open. Ja, das hatten wir vorhin schon gesehen. Es gab diese Open-Variante, die noch ein drittes Argument hat. Die ist fürs Erzeugen gedacht. Und bei Create ist es so, wenn Sie das verwenden wollen, dann müssen Sie zwei Header-Dateien einbinden, weil da bestimmte Konstanten auch drin stehen, die Sie brauchen. Und für das Erzeugen machen Sie dann einen Aufruf in dieser Form create. Ja? müssen einen String reinstecken, halt den Dateinamen für die neu zu erstellende Datei. Und dann müssen Sie hinten angeben, was für Zugriffsrechte die Datei haben soll. Ja, soll die nur lesbar sein, les- und schreibbar und so weiter. Das ist eine Sache, die beim Erzeugen der Datei festgelegt wird. Und das können Sie, wenn Sie sich gut auskennen, machen, indem Sie da einfach eine Zahl reinschreiben. Ja, intern ist das Ganze als eine Oktalzahl kodiert. Dann können Sie da sowas wie 0644 zum Beispiel reinschreiben als Bezeichnung für die Zugriffsrechte. Das kann aber nur jemand verstehen, der die interne Darstellung kennt. Deswegen gibt es so symbolische Konstanten, die definiert sind und die praktisch Kurzbezeichnungen sind für bestimmte Rechte. Es gibt zum Beispiel dieses SIR-User und das bedeutet R wie Read, Leserecht für den Dateibesitzer. Ja. Und das W-User hier hinten, das ist das Schreibrecht für den Dateibesitzer. Und wenn Sie das in der Form kombinieren, ja, das sind jeweils Konstanten, die nur an einer Stelle ein Bit gesetzt haben. Ja, also wenn Sie das als Binärzahl hinschreiben, ist das irgendwas, was nur Nullen enthält und irgendwo ist eine 1. Und das hier mit dem W-User hat an einer anderen Stelle eine 1. Und so könnten Sie hinten noch ein paar andere Dinger dranhängen. Hier dieser senkrechte Strich ist ja der bitweise Oder-Operator. Ja, das heißt, da werden diese beiden Bitstrings verodert. Es sind dann also beide Bits gesetzt in dem, was da rauskommt. Und damit kriegen Sie insgesamt einen Wert, der halt aussagt, ja, eben Lese- und Schreibrechte für den Dateibesitzer gesetzt. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, ich will auch noch für die Gruppe irgendwie Lese- und Schreibrechte haben, dann müssten Sie nochmal dieselben Dinger hinten dranhängen, aber nicht mit User hinten, sondern mit GRP für Gruppe, ja, um das entsprechend zu setzen. Und was dann passiert ist, es wird die neue Datei erzeugt und sie wird auch gleich geöffnet. Also Create macht nicht nur eine neue Datei, sondern öffnet die auch direkt und Sie kriegen deswegen hier einen File-Descriptor zurück. Und der File-Descriptor ist dann etwas, was Sie anschließend, wenn Sie ein Read oder Write auf die Datei machen, jedes Mal wieder verwenden müssen. Das ist so ein bisschen, also wenn Sie objektorientiert arbeiten, dann machen Sie irgendwie, keine Ahnung, ein neues Dateiobjekt, ja, und geben dem irgendwie einen Namen und rufen dann eine Open-Methode oder eine Create-Methode auf und dann haben Sie halt immer noch das Objekt und können dann auf dem Objekt anschließend Lese- und Schreibmethoden oder sowas ausführen. Da gibt es nicht sowas wie einen File-Descriptor, weil Sie einfach immer direkt ein Objekt haben, mit dem Sie rumspielen können. Da wir hier keine Objekte haben, läuft das alles über irgendwelche numerischen IDs. Und in dem Fall ist der File-Descriptor wirklich nur eine kleine Zahl. Wenn Sie in einem C-Programm die erste Datei öffnen, kriegen Sie als File-Descriptor immer die Zahl 3 zurück. Ja? Es gibt von Anfang an in jedem Prozess 0, 1 und 2. Darüber können Sie die Standard-Eingabe, Standard-Ausgabe und Standard-Fehler-Ausgabe, die wird nochmal unterschieden, können Sie ansprechen über diese 0, 1, 2. Und wenn Sie jetzt Dateien öffnen, dann werden die durchnummeriert 3, 4, 5 und so weiter. Wenn eine Datei schon vorhanden ist, dann benutzen Sie stattdessen Open und geben auch wieder an, was der Dateiname ist. Die Datei muss dann existieren, sonst schlägt das natürlich fehl. Und Sie müssen angeben, mit welchem Modus Sie die Datei öffnen wollen. Ja, jetzt kann man sagen, naja, ich mache Dateien einfach immer zum Lesen und Schreiben auf, dann kann ich alles machen, was ich will. Das funktioniert aber nicht unbedingt, denn es könnte sein, dass Sie eine Datei im System haben, die für Sie nur lesbar ist. Ja, die, wenn Sie die dann zum Lesen öffnen, also explizit sagen, ich will die Datei öffnen, nur zum Lesen, dann ist das erfolgreich. Wenn Sie aber sagen, ich will die für totalen Zugriff, also Lesen und Schreiben, öffnen, dann würde das abgelehnt, ja, weil Sie eben kein Schreibrecht für die Datei haben. Und da gibt es dann auch wieder solche Namen, damit man sich nicht obskure Zahlen merken muss. Und in dem Fall ist das hier ORD-only. Ja. Und diese ganzen Dinger, die sind immer nur da, wenn Sie, also diese Konstanten, die sind nur verfügbar im Programm, wenn Sie die entsprechenden Header-Dateien einbinden, weil da steht irgendwo in der Header-Datei so ein Define-Statement drin, wo die Konstanten praktisch gesetzt werden. Ja. Und das ist hier jetzt eben das Beispiel, um eine Datei nur zum Lesen zu öffnen. Wenn Sie übrigens fest verdrahten wollen, eine bestimmte Datei zu öffnen, Sie müssen nicht diesen Umweg über eine Variable gehen. Sie können bei Open auch direkt in Anführungszeichen den Dateinamen reinschreiben, wenn Sie genau wissen, welche Datei das ist, wenn sich das nicht ändern kann. Ja, diese Sachen mit Lesen, Schreiben oder beides, ja, die entsprechenden Konstanten, die heißen O-Read-Only, O-Write-Only und O-RDWR für Read-Write. Und die Attribute, wo wir auch schon ein paar von gesehen haben, die fangen immer mit S-Unterstrich an und dann IR für Lesen oder IW für Schreiben und dann USR für den Dateibesitzer und GRP für die Gruppe. Und es gibt noch eine dritte Kategorie für die Sonstigen, das werden wir hier nicht brauchen. Das wäre OTH für Others. Okay. Die nächsten beiden Folien überspringe ich mal, das brauchen wir nicht so dringend. Wenn Sie jetzt eine Datei geöffnet haben, dann können Sie mit Read oder Write daraus lesen oder schreiben. Durch diese Lese- oder Schreibvorgänge schiebt sich auch so, so eine Dateiposition, ja, ein Positionszeiger an eine neue Position. Also wenn Sie jetzt eine Datei haben, die 1000 Bytes enthält und Sie lesen 100 Bytes aus der Datei, dann stehen Sie auf der Position 100. Das heißt, der nächste Lesebefehl, der wird nicht wieder von vorne lesen, sondern er wird die nächsten 100 Byte dann lesen. Und die Syntax ist grundsätzlich bei Read und Write die gleiche. Sie müssen immer als erstes Argument den Falldeskriptor angeben, ja, damit Sie dem System mitteilen, aus welcher Datei Sie was lesen oder in welche Datei Sie schreiben wollen. Dann müssen Sie einen Buffer angeben. Das ist einfach ein Speicherbereich in Ihrem Prozess, der entweder verwendet wird, um halt die gelesenen Sachen dann da drin abzulegen oder aus dem das Zeug in die Datei geschrieben wird. Ja? Deshalb, je nachdem, ob Sie einen Read oder Write machen, ist es so rum oder so rum. Und Sie müssen angeben, wie viele Bytes geschrieben werden. Das ist also nichts, was irgendwie zum Beispiel eine String-Struktur erkennen würde und bei einer Nullterminierung Halt machen würde. Ja? Das ist nicht sowas wie ein Printf, wo Sie einfach einen String mit ausgeben, sondern das schreibt oder liest wirklich genau die angegebene Zahl Bytes. Also wenn Sie jetzt irgendwo einen String gespeichert haben, der Länge 30 hat und Sie nehmen den als Buffer und machen dann einen Write und schreiben da bei Länge 1000, dann wird nicht nur dieser 30 Byte lange String geschrieben inklusive Terminierung, sondern was auch immer dahinter kommt, insgesamt 1000 Byte. Und die beide Funktionen geben Ihnen als Rückgabewert die Anzahl der tatsächlich gelesenen oder geschriebenen Zeichen. Ja, das wird in der Regel identisch sein mit dem, was Sie da als Count reingesteckt haben, aber das muss nicht zwingend immer so sein. Ja, beim Lesen, denke ich, ist offensichtlich, woran es scheitern kann. Ja, wenn Sie sagen, lies 1000 Zeichen, die Datei hat halt nicht mehr so viele, Sie sind schon am Dateiende angekommen, dann kriegen Sie halt eine kleinere Zahl und stehen dann auch mit der Lesemarkierung am Dateiende. Wenn Sie dann nochmal Read aufrufen würden, würden Sie den Wert 0 zurückkriegen. Dann wird nichts mehr hin und her kopiert, weil Sie stehen ja schon am Dateiende und lesen dann halt genau 0 Zeichen. Das ist ein Mechanismus, um in einer Schleife so lange aus einer Datei zu lesen, bis nichts mehr rauskommt. Ja? Wenn Sie bei Read praktisch 0 zurückkriegen, dann wissen Sie, Sie haben das Ende der Datei erreicht. Brauchen Sie nicht irgendwelche speziellen Tests auf Dateiende erreicht. Ja? Gibt es auch Funktionen für. Das brauchen Sie nicht machen, sondern Sie lesen einfach so lange, bis nichts mehr rauskommt. Warum könnte beim Schreiben ein anderer Wert rauskommen? Wenn Sie sagen, schreibt 1000 Bytes und das Ding gibt Ihnen 500 zurück, was könnte da passiert sein? Warum könnte der, ja?
Es war nicht mehr ein Puffer.
Bitte?
Es war nicht mehr ein Puffer.
Naja, was ist der Puffer? Sie geben eine Adresse des Puffers an und der wird versuchen, so viele Bytes ab dieser Adresse zu schreiben. Also der Puffer kann eigentlich nicht zu Ende sein. Es kann zwar sein, dass Sie in Ihrem Programm den Puffer kleiner definiert haben, ja, dass der nur 200 Byte groß ist und Sie sagen, schreibt 1000 Byte, aber dann wird halt trotzdem die 800 Byte, die dahinter sind, wird man versuchen zu schreiben. Also das ist es nicht. Was meinen Sie?
Wenn die Nullterminierung fehlt?
Bitte?
Wenn die Nullterminierung fehlt?
Nee, auf Terminierung wird hier nicht geguckt, weil es geht an der Stelle nicht um Strings. Es werden wirklich einfach nur Speicherbereiche auf Platte geschrieben. Vorne sehen Sie?
Speicher voll.
Ja, die Platte ist einfach voll. Ja. Also wenn Sie, das ist wahrscheinlich ein Problem, was man heute nicht mehr so oft hat. Ja, aber es kann Ihnen eben passieren, dass Sie beim Datenträger einfach den letzten Datenblock verbraucht haben und dann können Sie keinen weiteren mehr anlegen. Und dann schreibt dieser Aufruf noch so viele Zeichen, wie er in den letzten verfügbaren Datenblock noch packen konnte und den Rest kann er halt nicht schreiben. Ja, dann kriegen Sie zurück die Information, ja, 500 Zeichen konnte ich noch schreiben, den Rest leider nicht. Das ist natürlich ein Extremszenario, weil wenn wirklich der Datenträger vollständig gefüllt ist, kann man mit dem System auch nicht mehr gescheit arbeiten. Genau. Dann sollte man Dateien schließen, wenn man sie nicht mehr braucht. Also eine schlechte Idee ist zum Beispiel, irgendwie eine Funktion in einem Programm zu haben, die eine Datei öffnet, ja, irgendwie einen Zufallsnamen generiert, irgendwo im Temp-Ordner eine Zufallsdatei erzeugt, da irgendwas reinschreibt und die nicht zumacht. Denn es gibt ein Limit, wie viele Dateien Sie aufhaben können. Wenn Sie dann eine Endlosschleife programmieren, wo praktisch in jedem Durchlauf immer eine neue Datei geöffnet wird, dann schmiert Ihnen dieses Programm irgendwann ab, weil es einfach das Limit erreicht hat. Das heißt, Dateien schließen, da müssen Sie bei Close einfach nur den File-Deskriptor angeben. Close hat tatsächlich auch nochmal einen Rückgabewert, weil auch das Schließen einer Datei fehlschlagen kann. Aber das ist so abgefahren, Gründe für ein Fehlschlagen des Schließens. Da brauchen Sie nicht drüber nachzudenken. In vielen Fällen ist es auch nicht ganz so tragisch, wenn Sie mal vergessen, am Programmende Dateien zu schließen. Das macht das System auch automatisch für Sie. Weil in dem Moment, wo Sie mit Exit aus einem Programm rausgehen oder mit Return aus der Main-Funktion rausgehen, werden automatisch alle Dateien geschlossen. Empfohlen ist aber trotzdem, praktisch als letzte Befehle vor dem Exit mit Close alles zuzumachen, weil es einfach es ist übersichtlicher. Ja? Sie haben dann die Kontrolle darüber, genau in dem Moment zu schließen. Und damit bleibt jetzt nur noch der Block zur Fehlerbehandlung. Das hatte ich vorhin schon gesagt, grundsätzlich bei eigentlich fast jedem System Call kann irgendwas schief gehen. Ja, es gibt so ein paar Dinge, die nicht wirklich scheitern können, also zum Beispiel Exit, Prozess beenden, kenne ich jetzt kein Szenario, dass ein Exit nicht erfolgreich sein könnte, das funktioniert immer. Aber bei normalen Sachen, wo man will, dass irgendwas passiert, da sollte man prüfen, ob es auch wirklich geschehen ist. Und es gibt eben keine allgemeine Regel dafür, wie das zu erkennen ist. Ja, das heißt, Sie müssen für jeden solchen Aufruf, den Sie benutzen, müssen Sie in der Manpage nachgucken, wie sieht das Verhalten im Fehlerfall aus. Ja, erkenne ich das am Rückgabewert von 0, minus 1, generell negative Zahlen oder sowas? Oder gibt es irgendeinen anderen Mechanismus? Bei Fork und Open ist es so, wenn die nicht geklappt haben, dann kriegen Sie den Rückgabewert von minus 1 zurück, ja, und finden dann in Erno eine Beschreibung für den Fehlergrund. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Damit Sie Erno überhaupt haben, müssen Sie auch wieder so eine Header-Datei einbinden mit einem Include-Befehl. Und wenn Sie diese Fehlernummern sich mal anschauen wollen, da gibt es eine Datei, die heißt ernobase.h und da stehen die alle drin. Diese p-error-Funktion, die haben wir eben schon kurz gesehen. Ja, die gibt halt so eine generische Fehlermeldung aus. Und hier ist jetzt nochmal ein Beispiel für Datei öffnen, wo verschiedene Fehlergründe unterschieden werden. Ja, also das, hier die ganzen Include-Befehle können wir jetzt ignorieren. Es wird eine nicht vorhandene Datei hier geöffnet. Dann erfolgt hier erstmal die Überprüfung fd gleich minus 1, ja, weil das ist für die Open-Funktion das Kennzeichen, dass es überhaupt einen Fehler gegeben hat. Wir merken uns die Fehlernummer in einer lokalen Variable Error, geben schon mal eine allgemeine Fehlermeldung aus, dass irgendein Fehler aufgetreten ist. Und dann machen wir eine Fallunterscheidung. Ja. Und da müsste man jetzt, um das sozusagen vollständig alle Möglichkeiten aufzulisten, müsste man in die Manpage von Open reingucken. Da gibt es irgendwo einen Abschnitt Fehler und da steht das drin, was für Error-Codes da gesetzt werden können und was die bedeuten. Und hier habe ich jetzt mal zwei Varianten gewählt. Da gibt es nämlich auch wieder so definierte Konstanten dafür. E-No-End, ja, No-Such-Entity. Das bedeutet eben, das gibt es einfach nicht, ja? Datei oder Verzeichnis gibt es nicht. Und die zweite Möglichkeit hier, die auch häufig auftaucht, ist E-Access. Ja, es fehlen die Zugriffsrechte. Sie haben in dem Prozess nicht die richtigen Rechte, um das zu öffnen. Und dann können Sie natürlich eine andere passende Fehlermeldung ausgeben. Und in vielen Fällen wird man so ein Programm gar nicht abbrechen wegen so einem Fehler, sondern einfach die Information verarbeiten, dass halt irgendwas nicht gepasst hat und dann einen alternativen Weg zum Beispiel gehen. Ja. Hier in dem Fall wollen wir das mit einem Fehlercode abbrechen und gehen deswegen hier mit Exit-1 raus. Das führt dann auch dazu, dass die Shell erkennt, dieses Programm ist fehlerhaft verarbeitet worden. Ja. Und die Variante mit P-Error, die sieht natürlich einfacher aus. Da muss man keine Fallunterscheidung machen, um jetzt eine Fehlermeldung zu erzeugen, weil P-Error ja selber eine sinnvolle Fehlermeldung erzeugt. Ja, also in dem Fall, wenn Sie sagen, ich verlasse mich darauf, dass der Fehler von der Bibliothek richtig angezeigt wird, dann machen Sie einfach nur P-Error und danach Exit, dann kriegen Sie schön eine Fehlermeldung angezeigt und beenden dann das Programm. Und als letzte Folie sehen Sie die Ausgabe von den beiden Varianten. Hier oben, das war die selbstgestrickte Fallunterscheidung. Ja, da habe ich mir halt auch nochmal die Fehlernummer ausgeben lassen. Und unten sehen Sie die automatisch mit P-Error generierte Variante. Ja, dann sind wir für heute durch. Es würde dann weitergehen mit dem Übungsblatt und das machen wir dann morgen ab 8.30 Uhr. Dann einen schönen Nachmittag. Danke.